DW Menschen und Märkte.
Herzlich willkommen zum letzten Wirtschaftspodcast der DW im Jahr 2019. Nicht nur ein Jahr geht zu Ende, sondern ein ganzes Jahrzehnt. In unserer heutigen Sendung fragen wir, was waren die entscheidenden Momente für die Wirtschaft in diesem Jahrzehnt? Und wir blicken nach vorne. Wie steht es um den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit? Und wird Südafrika zum Hotspot der Produktion von Elektroautos im nächsten Jahrzehnt? Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin, herzlich willkommen. Am 31. Dezember, also morgen Nacht, geht eine ganze Dekade zu Ende. Zwischen 2010 bis Ende 2019 ging es wirtschaftlich hoch her. Auf die Euro-Schuldenkrise folgten bis heute extrem niedrige Zinsen. Volkswirtschaften wie China haben in den letzten 10 Jahren enorm an Gewicht gewonnen. Und ganz neue Industrien sind entstanden. All diese Entwicklungen trieben die Kurse an den Börsen vor sich her, mal in die Höhe, mal in die Tiefe. Ulla Herrmann fasst die wichtigsten Wirtschaftsmomente der letzten Dekade zusammen.
3 entscheidende Ereignisse haben nach Ansicht von Börsenprofis das abgelaufene Jahrzehnt geprägt. Zum einen war es der Satz von Mario Draghi, dem früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Was immer nötig ist, die EZB werde den Euro retten. Damit hat Mario Draghi die Wirtschafts- und Finanzwelt auf den Kopf gestellt. Es folgte ein Rettungspaket nach dem nächsten für europäische Krisenstaaten. Und jedes Jahr niedrigere Zinsen. Bis auf null. Joachim Schallmeier bei der DK Bank.
Natürlich mit dem Erreichen der Nullschwelle und dem Unterschreiten als ins Negative, das war natürlich wirklich was Neues und was Einschneidendes.
Das zweite prägende Ereignis war der Aufstieg Chinas zur Weltmacht und die immer stärker voranschreitende Globalisierung. Man hatte gehofft, China werde sich mehr öffnen, demokratisieren und zu einer freieren Weltwirtschaft führen, von der alle profitieren könnten. Doch dem war nicht so. Stattdessen gab es neue Probleme.
Weil man erkennt, hoppla, wir haben da einen Spieler auf den Weltmärkten, der sowohl militärisch als auch politisch als auch wirtschaftlich eben eine Vormachtstellung hat. Und das führt natürlich jetzt zu den ganzen Konflikten und Diskussionen, die wir haben.
Zu den Handelsstreitigkeiten in der Welt und einem US-Präsidenten Donald Trump mit den Worten:
We will make America great again.
Die dritte wichtige Veränderung erfolgte nach dem Dieselskandal, der zunehmenden Digitalisierung und Technisierung. Andreas Lipko bei der Comdirect-Bank.
Also der Dieselskandal hat zumindest dafür gesorgt, dass die deutschen Automobilbauer hier wirklich einen sehr, sehr starken Schlag ins Kontor bekommen haben. Man ist hier quasi ausgebremst worden.
Alte Industrien wurden vom Markt verdrängt. Einhörner entwickelten sich zu Börsenstars. Technologieunternehmen mehr als 1 Billion Dollar an der Börse wert. Der US-iPhone-Gigant Apple, das soziale Netzwerk Facebook, die Suchmaschine Google oder der US-Online-Händler Amazon. Sie alle trieben die Börsenkurse mit in die Höhe. So fiel an der New Yorker Wall Street ein Rekord nach dem nächsten. Und das bei abkühlender Konjunktur. Es war jedenfalls ein herausforderndes Jahrzehnt, sagt Philipp Gestakis, Chefanlagestratege der Hypo-Vereinsbank.
Bezogen auf das, was in der Ära nach dem Ende des Kalten Krieges kam, war das sicherlich die Ära, die die stärksten wirtschaftspolitischen Auswirkungen hatte. Und darum geht es ja in der Börse.
Und das kommende Jahrzehnt? Schwierige Zeiten für Anlagen in Rentenpapiere, meint Joachim Schallmeier von der DK Bank. Denn auch dort gibt es kaum mehr Zinsen.
An den Rentenmärkten, da ist wirklich mit keinen großen Erträgen mehr zu rechnen, weil es einfach keinen Coupon mehr gibt.
Neue Themen rücken im kommenden Jahrzehnt außerdem in den Vordergrund. Die alternde Gesellschaft, das Gesundheits- und Rentensystem, der Klimawandel. Viele Herausforderungen, bei denen die Notenbanken nicht mehr viel helfen können, so Joachim Schallmeier.
Also mit dem Erreichen des Nullzinses oder des negativen Zinses, da ist langsam die Munition aus und wir sehen, dass die Nebenwirkungen doch zunehmen und auch die Notenbanken selber diskutieren mittlerweile ihre Eingriffe in einem ganz anderen Licht, als sie es noch vor 2, 3 Jahren getan haben.
So droht ein langanhaltender Wirtschaftsboom zu Ende zu gehen. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, das wird wohl erst das kommende Jahrzehnt zeigen.
Ulla Herrmann berichtete. Und geht der Aufschwung tatsächlich zu Ende? Vieles hängt wohl damit zusammen, ob sich die Streithähne USA und China 2020 tatsächlich auf ein neues Handelsabkommen einigen können. Die Auswirkungen des Handelskonflikts der beiden größten Volkswirtschaften der Erde waren dieses Jahr an vielen Stellen zu spüren. Und der Konflikt könnte auch im kommenden Jahr Exporteure, Konsumenten und die Börse in Atem halten. Steffen Wurzel.
Mitte Dezember verkündeten die Regierungen in Peking und Washington eine Teileinigung im Handelskonflikt. Die US-Regierung verzichtet darauf, Zölle auf chinesische Importe weiter zu erhöhen. Und Chinas Staats- und Parteiführung verspricht im Gegenzug in großem Umfang Agrarprodukte in den USA einzukaufen. Beide Seiten feierten diese Annäherung als großen Schritt und präsentierten sich als Sieger. Doch Analysten warnen vor zu viel Optimismus. Zum Beispiel Nick Morrow von der Economist Intelligence Unit, einer Wirtschaftsanalysefirma in Hongkong. Das Gefühl, einen Sieg errungen zu haben, wird für beide Seiten von kurzer Dauer sein, denn es bleiben große Unsicherheiten. Keiner der Grundkonflikte wurde auch nur annähernd gelöst mit diesem Teilabkommen. Es ist also wahrscheinlich, dass es zu bilateralen Spannungen in anderen Bereichen kommen wird. Wir sehen das bereits jetzt in den Bereichen Technologie und Finanzwesen. Längst geht es im US-chinesischen Handelskonflikt nicht mehr nur um Wirtschaft. Für die USA spielen inzwischen auch Chinas Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Tibet eine Rolle. Auch geht es um die schwindende Autonomie Hongkongs, Chinas Konflikt mit Taiwan und die Rolle des umstrittenen Technologiekonzerns Huawei. Chinas Staats- und Parteiführung wiederum möchte die Politik auf jeden Fall draußen halten aus den Verhandlungen zur Lösung des Handelskonfliktes. Sie verspricht stattdessen unermüdlich wirtschaftliche Öffnung und Reformen. Doch diese werden nach Ansicht vieler internationaler Wirtschaftsanalysten nur sehr begrenzt und langsam umgesetzt. Nach wie vor ist Chinas Staats- und Parteiführung nicht bereit, die Kontrolle über die Wirtschaft des Landes wirklich aus der Hand zu geben. Der Einfluss der Kommunistischen Partei auf die chinesische Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren sogar noch größer geworden. Das alles führt in mehr und mehr Bereichen inzwischen zu einer wirtschaftlichen Entkopplung zwischen China und den USA. Für die Zeitung Financial Times ist das englische Wort dafür, Decoupling, sogar eines der Wörter des Jahres. Nach 40 Jahren Globalisierung habe 2019 die wirtschaftliche Entkopplung Chinas vom Rest der Welt begonnen, kommentierte die Zeitung kurz vor Weihnachten.
Steffen Wurzel berichtete, die letzte Dekade, das war auch der rasante Aufstieg der Tech-Konzerne. Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Alibaba. Sie alle sind unter den Top 10 der wertvollsten Konzerne der Welt im Dezember 2019. Im Jahr 2010 zählten nur Apple und Microsoft zu den wertvollsten 10 Unternehmen. Vielen ist der Aufstieg der Technologiefirmen ein Dorn im Auge. Einige Politiker in den USA fordern schon seit langem strengere Regulierungen und sie bekommen immer mehr Zustimmung. Markus Schuler über das mögliche Ende der rechtsfreien Jahre im Silicon Valley.
In Washington scheint der Geduldsfaden zu reißen. Der Frust über Facebook, Google und andere Tech-Unternehmen ist deutlich gewachsen. Der demokratische Senator Richard Blumenthal hat den Unmut bei einer Anhörung so formuliert.
People are angry.
Die Menschen sind mehr als je zuvor verärgert und verängstigt. Denen ist es egal, ob es dazu ein Bundes- oder Landesgesetz gibt. Sie wollen aber ein Gesetz. Den größten Schock bei den Tech-Unternehmen hat aber die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren ausgelöst. In einem Wahlwerbespot kündigte sie an, im Falle eines Sieges einige der Technologieriesen zerschlagen zu wollen. Es ist Zeit, die Tech-Konzerne zu zerschlagen, damit sie nicht mehr so viel Macht über uns haben. Ich habe einen Plan entwickelt, um Verbraucher zu schützen und den Wettbewerb zu erhalten. Der Unmut richtet sich vor allem gegen Facebook und seinen Chef Mark Zuckerberg. Auf einer Mitarbeiterversammlung im Herbst, die heimlich mitgeschnitten wurde, hatte er vor einer möglichen US-Präsidentin Warren gewarnt. Da gibt es jemanden wie Elizabeth Warren, die denkt, man könne die Tech-Unternehmen zerschlagen. Wenn sie zur Präsidentin gewählt wird, dann werden wir uns vor Gericht wiedersehen und ich wette, wir werden gewinnen. Aber natürlich nervt es, gegen die eigene Regierung zu klagen. Carl Giordino von der Silicon Valley Leadership Group, einer Interessenvertretung der Tech-Unternehmen, glaubt, dass die goldenen Jahre vorbei sind, wo die Silicon Valley-Unternehmen mit der Politik in Washington ganz eng waren. Im TV-Programm von Voice of America sagt er, Zwischen der US-Hauptstadt und der weltweiten Hauptstadt für Innovation stehen die Zeichen zwar nicht auf Scheidung, aber die romantischen Zeiten sind vorbei. Den Tech-Unternehmen könnten neben neuen Gesetzen vor allem weitere Geldstrafen drohen. Die im Herbst verhängte 5-Milliarden-Strafzahlung gegen Facebook hat den Aktienkurs des Unternehmens nicht etwa nach unten gezogen, sondern in die Höhe getrieben. Die Börsenanalysten waren nämlich der Meinung, dass die 5-Milliarden-Dollar-Strafe, die die Aufsichtsbehörde FTC verhängt hatte, höchstens die Portokasse des sozialen Netzwerks belaste. Im Silicon Valley hat man weniger vor Geldstrafen Angst. Es sind eher neue Gesetze, die dem Verbraucher mehr Rechte an den eigenen Daten einräumen könnten, die die Konzerne nervös werden lässt. Noch schlimmer wäre es, wenn Google und Facebook und andere nicht mehr die Userdaten zum Verkauf von Werbeanzeigen nutzen könnten. Das ist es, was die Tech-Bosse fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Die kalifornische Politikerin Zoe Lofgren von den Demokraten meint, Amerikaner und Internetnutzer auf der ganzen Welt machen sich um ihre privaten Daten Sorgen. Es ist an der Zeit, hier ein paar Regeln einzuführen. Der Unmut Washingtons richtet sich aber nicht nur auf die heimischen Unternehmen. Auch chinesische Firmen, allen voran Huawei, werden von US-Politikern sehr kritisch betrachtet. Larry Diamond, Politikprofessor am Hoover-Institut der Stanford-Universität im Silicon Valley, mahnt im US-Fernsehen:
If Huawei or any Chinese company is able to build the telecom.
Wenn Huawei es schafft, die Telekommunikationsstruktur eines anderen Landes aufzubauen, dann kann man davon ausgehen, dass in die Huawei-Technologie ein Transfer aller Daten auf chinesische Supercomputer eingebaut ist. Die wachsende Macht der Chinesen könnte vielleicht so etwas wie ein Rettungsanker für die Tech-Unternehmen hier im Silicon Valley sein. Denn je erfolgreicher sich die staatlich gelenkten Unternehmen aus China etablieren, umso mehr könnte in Washington die Einsicht wachsen, den Tech-Unternehmen im Silicon Valley doch mehr Spielraum zu lassen.
Markus Schuler berichtete aus San Francisco. Deutschland ist ein Autoland. Das Auto sorgt hierzulande für Arbeitsplätze, Wohlstand, Exportrekorde. Das war lange Zeit eine Maxime, auf die man sich verlassen konnte. Doch das hat sich geändert, denn der Automarkt ist im Umbruch. Vor allem das elektrische Fahren hat aktuell gute Chancen, den Verbrennermotor abzulösen. Zumindest in der Theorie, denn in der Praxis mangelt es weiterhin an der geeigneten Infrastruktur. Und während in Europa die Politik langsam die Weichen stellt, steht der afrikanische Kontinent ganz am Anfang. Doch bei der Produktion von Elektroautos wollen einige Länder dort ganz vorne mitspielen. Jana Gent berichtet aus Südafrika.
Elektroautos fahren schon und Ladesäulen gibt es auch, aber es sind nur einzelne. Laut Brian Hasty vom Nationalen Autoverband ist das global gesehen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Er sagt aber, auch vor Südafrika machen E-Autos nicht Halt und er rechnet schon bald damit.
The big message I'm giving is that it's not 5 or 10 years.
Meine wichtige Nachricht ist, dass es nicht 5 oder 10 Jahre dauern wird. Nein, das muss innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre passieren. Im Zentrum dieses Universums ist die Autoindustrie. Und das passiert. Das lässt sich nicht aufhalten. Autos sind tatsächlich ein Weltmarkt. 7 Hersteller produzieren in Südafrika in großen Zahlen. 10% aller Waren, die Südafrika verlassen, sind Fahrzeuge. Brian Hasty arbeitet bei Jaguar Land Rover und sieht echte Chancen für Südafrika. Die Produktion wird nicht komplett neu sein, sie wird nur verändert. Wir müssen es schaffen, E-Autos vollständig hier zu produzieren. Südafrika und der ganze Kontinent haben viele Rohstoffe dafür. Unsere Chance ist doch, wenn es uns gelingt, hier zu fertigen, dass wir eine Rolle bei den globalen Handelswegen einnehmen können. Aber Verträge gibt es noch keine. Noch schwebt ein Damoklesschwert über Südafrika. Einer Studie zufolge läuft das Land Gefahr, vom Weltmarkt abgehängt zu werden. Dion Cloti ist der Autor. Klimawandel geschieht wirklich und Elektromobilität ist auch ein Teil der vierten industriellen Revolution. Wir müssen investieren und eine Produktionskette für Batterien aufbauen. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir von dreckiger Kohle und Öl abhängig und wir könnten die Müllhalde für alte Technologien werden. Damit das nicht passiert, fordert Dion Clote eine neue Denkweise, denn die Südafrikaner sind zögerlich. Dabei scheint es greifbar. Firmen denken bereits darüber nach, Batterien in Südafrika zu produzieren. Schließlich kommen viele der nötigen Rohstoffe aus der Region. Und große Autohersteller führen Gespräche mit dem staatlichen Energieversorger Eskom. Aber der ist eines der Probleme, sagt Newma Grobbelaar vom Institut für internationale Angelegenheiten. Es müssten viele Schritte eingeleitet werden. Dabei muss man auch bedenken, dass es Arbeitsplätze im Kohlebergbau kostet, dass man das Bildungssystem ändern muss. Und das größte Problem ist doch, wie man mit Eskom umgeht. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Korruption und jahrelange mangelhafte Wartung der Kraftwerke sind ein Grund dafür, warum regelmäßig der Strom abgeschaltet wird. Und den braucht man nun mal. Erneuerbare Energien sind in Südafrika noch verschwindend gering, aber auf dem Vormarsch. Doch Newma Grobbelaar stellt eine einfache Rechnung für E-Autos auf. Wenn alle Minitaxis im Land, wenn die Mietwagenfirmen und wenn die Regierung beschließen würde, flächendeckend auf Elektroautos umzusteigen, dann wären das 900.000 Autos. Das würde sofort alles daran ändern, wie die Gesellschaft E-Autos sieht. Klar ist, die Kosten wären enorm. Und Entscheidungen müssten sorgfältig getroffen werden. Aber ohne Zweifel ist auch Südafrika ein Markt für E-Autos.
Jana Gent berichtete. Das war der Wirtschaftspodcast für heute und auch der letzte für dieses Jahr. Am 2. Januar 2020 sind wir wieder für Sie da. Im Namen des Wirtschaftsteams der DW wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch und einen gelungenen Start im neuen Jahr. Ich bin Nicolas Martin und aus der Technik grüßt Gerd Georgi. Machen Sie's gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.